bin ich bei Freunden gewesen und wir hatten ja irgendwie, es war Mai, ist ja so die Zeit, wo es dann bei uns in Süddeutschland in jedem Ort ein Fest gibt, und irgendwann hat man gesagt, ach, jetzt gehen wir zu dem nach Hause, und saßen da und haben noch den Kühlschrank geplündert und hatten uns da hingesetzt, und die Mutter von meinem Freund war so mit dabei gesessen, und so kurz nach 12 habe ich dann so gesagt, yeah, es ist ja jetzt Muttertag, Hilde, alles Gute zum Muttertag. Und dann war sie so etwas gerührt, und ja, meine Buben, die hat 4 Söhne gehabt und eine Tochter, meine Buben, die denken da immer nie dran. Und dann hatte der eine so gesagt, naja, bloß an dem einen Tag sich da jetzt mit Blumen, das mache ich jetzt gerade auch nicht. Und ja, es stimmt, wenn wir nur den einen Tag wertschätzen würden, dann wäre es echt zu wenig. Wenn nicht dieses, hey, danke, danke, dass du da bist, dass du die Erziehung meiner Kinder übernimmst, dass du da bist, auch für Sachen, die nur eine Mama kann. Und ich möchte heute Morgen mit uns eine Mama anschauen, die echt Außergewöhnliches geleistet hat. Thema ist oder Überschrift ist, Mütter sind Helden. Und spätestens seit der Geburt unserer Tochter Jana weiß ich das, dass Mütter echt Helden sind. Weil die Dani lag in Wehen schon seit mehreren Stunden, und ich sagte dann zu ihr, in wenigen Stunden haben wir ein süßes Baby auf dem Arm. Und war denn echt schockiert, wie sie mir der Arm zerquetscht hat, wenn da die Wehen eingetreten sind. Und ich habe so gelitten, um dann zu merken, ja, gut, dass wir Männer keine Kinder kriegen. Das wäre wirklich schlimm. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen aus Lukas 1, und zwar Vers 26. Da heißt es, als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Gott und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im 6. Monat schwanger. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Es geht um Maria, die Mutter Jesu. Und ich glaube, manchmal sind wir Freikirchler extrem unfrei, wenn es darum geht, über die Maria zu predigen. Und wir haben dann ganz schnell die Angst, oh jetzt, vor allem wenn man einen katholischen Hintergrund hatte oder so, jetzt fangen wir da an, in eine Marienverehrung zu kommen. Mai ist ja auch noch der Marienmonat in der katholischen Kirche. Und das Ganze wird jetzt sehr hochgehängt. Ich glaube, wir dürfen echt mal wertschätzen, was diese Frau auch stellvertretend für Mütter eigentlich auf sich genommen hat. Und ich möchte mal so weit einsteigen. Wir können davon ausgehen, dass Maria ungefähr 13, 14, 15 Jahre alt war, als sie Besuch von einem Engel erhielt. Für unsere heutige Zeit sind in den ersten beiden Versen sehr ungewöhnliche Sachen zu erkennen. Zum einen eine Engelserscheinung, eine Jungfrau und Verlobtsein. Eine Engelserscheinung, Jungfrau und Verlobtsein. Und hier unterscheiden wir uns von der Gesellschaft. Über Christen darf bekannt sein, dass sie Erlebnisse mit Gott machen. Über Christen darf bekannt sein, dass unsere jungen Menschen jungfräulich auf den Partner fürs Leben warten oder sich aufheben. Und das ist heutzutage nicht mehr selbstständig. Engelserscheinungen sind ganz selten. Begegnung mit Gott oder wie wir es vielleicht auch manchmal im Lobpreis so empfinden, das können sich Menschen, die so einen Gottesdienst noch nie besucht haben, gar nicht vorstellen. Denken, das muss in irgendeiner Trance, man muss Kraft irgendwie aus sich heraus. Ich weiß nicht, wer sich gestern Abend die Mühe gemacht hat, den Eurovision Song Contest anzuschauen. Ich gebe euch jetzt die Auflösung, wir haben das Triple nicht oder den Hattrick nicht errungen. Wir sind nicht zum dritten Mal in Folge Letzter geworden, sondern nur Vorletzter. Und interessant war, einer der Favoriten hatte einen Text und da ging es um Buddha und um Karma und all das Ganze. Und ich habe dann gedacht, den Text muss ich mir ins Deutsche holen. Und dann kam und dann sagt er, die Westler sind so verlogen. Sie suchen in fernöstlichen Religionen nach ihrem Heil, aber sie sind nicht bereit, auf Handy, auf Mode, auf Kleidung, auf Lebensstandard zu verzichten. Und somit versuchen sie, einen Twitter zu machen, sich zwar einerseits alten Kulturen zuzuwenden, aber das, was sie haben, gar nicht loslassen zu wollen. Das ist totale Scheinheit. Das ist wie wenn ein nackter Affe tanzt. So beschreibt es in dem Lied. Und alle feierten mit und ich dachte, wow, das ist mal ein Hammertext. Das hätte ich ja. Ich hätte gedacht, der preist es jetzt an und findet es gut. Und jeder kann ja irgendwie so sein Karma finden. Eine Gottesbegegnung ist was ganz anderes. Es fokussiert sich auf einmal alles in der Nähe nur noch zwischen mir und Gott. Und in dieser Intimität war Maria ein 15, 14-jähriges Mädel und sie hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich sehne mich danach, dass Menschen in unserer Gemeinde aus der Kraft der Begegnung mit Gott, dass wir nicht nur sagen, ich habe sowas schon lange nicht mehr gehabt. Ich zehre da von meinen früheren Erlebnissen in der Zeit, als ich mich bekehrt habe. Nee, ich sehne mich danach, dass wir heute aus dieser Kraft heraus leben, aus der Begegnung. Wir dürfen da einen Unterschied machen. Der Engel sagt, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Das macht sie schon sehr sympathisch. Wer wäre da nicht erschrocken über so eine Begegnung? Also wen würde das kalt lassen? So auf einmal, was passiert denn hier gerade? Ich habe letzte Woche in der russlanddeutschen Gemeinde gepredigt und dann hatte ich gesagt, von was ich rede, ist kein Wodka. Und danach sagte jemand zu mir, du hast das voll typische russische Klischee ausgegraben. So. Maria hatte da sicher kein Wodka getrunken zu dem Zeitpunkt, sondern sie hat eine echte Gottesbegegnung gehabt. Ich sehne mich danach, auch für mich und mein Leben, dass ich nicht sage, danke für die Gottesbegegnung, die hinter mir liegt oder dich jetzt im Lobpreis hat, ja so, sondern Jesus, auch morgen, ich erwarte dich. Bist du da? Sie ist überrascht von der Begegnung. Und da erklärt er ihr, Vers 30, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals vergehen. Was? Ich habe Gnade gefunden, denkt sich die Frau. Ich soll schwanger werden und einen Königssohn zur Welt bringen. Was, wenn das überhaupt nicht meinem Lebensplan, meinem Lebensentwurf entspricht? Wenn ich eigentlich ganz andere Pläne hatte? Wie viele Argumente würden wir Gott liefern, hier nicht bereit zu sein? Nicht bereit in der Form, also es ist ja auch ziemlich lebensgefährlich gewesen, als Unverheiratete schwanger zu werden. Also wahrscheinlich ein schneller gesteinigter Tod wäre so wahrscheinlich nur das Beste gewesen, hätte aber auch sein können, ein jämmerliches Verhungern, weil sich der Verlobte löst, weil die Familie einverstößt und weil man auf Almosen vielleicht angelegt ist und jämmerlich verhungern muss. Vielleicht kannte Maria auch Frauen, die aufgrund ihres Lebenswandels, wo keiner wusste, wer der Vater ist und so weiter, echt dort verendet ist. Und dann würden wir aus unserem rationalen Verstand heraus sagen, Gott, ich möchte mich schon dir zur Verfügung stellen, aber bitte so, wie ich möchte, nicht wie du möchtest. Weil das kann ich mir nicht vorstellen und du kennst unsere Gesellschaft nicht. Und wie oft denken wir, Gott kennt unsere Situation nicht, in der wir stecken. Oder du weißt ja nicht, wo ich drin bin. Einen Königssohn zur Welt bringen? Wie viele Argumente würden wir Gott liefern, hier nicht bereit zu sein? Und sind wir uns dessen bewusst, dass Gott unsere Kinder gebrauchen möchte, um die Welt zu verändern? Hey, wisst ihr lieben Mütter, dass eure Kinder eigentlich diesen Ruf haben, als Königstöchter und Söhne durch die Welt zu gehen? Das heißt manchmal, und das merken wir in der Gesellschaft ganz stark, dass eigentlich Eltern wie nicht mehr in der Lage sind, auch Werte in ihre Kinder hineinzulegen. Ganz zu schweigen von Benimmregeln, einfach von was das Leben so ausmacht. Weil wir denken, wir sind ja in so einer nach 68er Gesellschaft, da ist jetzt alles erlaubt, so wie ich sagte, irgendeine die politische Correctness, die können wir jetzt auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Wir müssen nicht mehr politisch korrekt sein, kann doch jeder machen, was er will. Und auch wir vielleicht manchmal uns gar nicht bewusst, dass vielleicht Gott unsere Kinder als Königstöchter und Söhne gebrauchen möchte. Und die Frage ist, wie bereiten wir die darauf vor? Was mich an der Verheißung des Engels etwas irritiert, er hat es sehr positiv ausgedrückt, als wäre es ein Spaziergang zum Thron. Mutter eines Königs zu sein, ist keine leichte Sache. Du bereitest jemand auf sein Leben und sein Amt vor und musst mit vielen Entbehrungen rechnen. Mir fallen da so die Filme von Sissi ein, wenn ich sehe, wie die Mutter von dem Kaiser Franz mit sehr hoher Distanz diesen Mann, zumindest wie im Film gezeigt, so vorbereitet hat, dass er mal diesem Reich voran, das Österreich führen kann. keiner von uns würde eigentlich gern tauschen wollen mit dem britischen Königshaus, mit dem, was die Leute eigentlich durchmachen müssen. Da in einem goldenen Käfig sitzen, von einem öffentlichen Event zum nächsten gezerrt zu werden. Die Presse stürzt sich immer drauf, wenn einer nur mal im falschen Moment einen falschen Blick macht und die Kamera fängt es ein und jede Zeitung zeigt es. Es ist kein leichtes, jemand als Königsmacher unterwegs zu sein. Jemand auf sein Amt vorzubereiten. Ich glaube, uns darf bewusst sein, wenn wir unsere Kinder erziehen, dann ist es kein leichtes. Und manchmal kotzt es auch unsere Kinder an, dass wir ihnen eigentlich schon von klein auf einhauchen. Wisst ihr, wir sind aber anders. Wir sind anders und eigentlich möchten sie das ja gar nicht sein. Übrigens, das Volk Gottes wollte auch nie anders sein, wollte sein wie die anderen. Aber dass wir sagen, wir streiten nicht, wir nehmen auch nichts weg, wir sagen Entschuldigung, wir sind aufrichtig. Das sind echt Vorbereitungen für Königskinder, die echt notwendig sind. Der Charakter wird dadurch geformt, geschliffen über Jahre. Und ich glaube, dass jeder, der schon Kinder irgendwie ins Erwachsenenalter gebracht hat, mir wahrscheinlich beipflichten oder auch mir Lektionen erteilen kann, wie schwer das manchmal war und man eigentlich an dem Punkt war zu sagen, ich gebe auf, ich kündige als Mutter, als Vater, weil ich bin der Rolle Guide gewachsen, niemand hat mich darauf vorbereitet. Da wirst du einfach so Mutter, du wolltest doch nur Spaß haben. Und zack, ist es soweit. Für alle Ausbildungsberufe oder Studiengänge muss man irgendwo mehrere Jahre studieren, Klausuren schreiben, Tests und auf einmal Kindererziehung, das geht anscheinend von selber. Und dann fragt Maria den Engel, Vers 34, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Ja, von Gott, vom Heiligen Geist gezeugt, eine Jungfrauengeburt. Das gibt es vielleicht bei Star Wars, aber das ist eine Geschichte. Aber ihr Christen glaubt es doch nicht wirklich. Kann man die Menschen ernst nehmen, die so etwas glauben? Ich möchte euch echt zurufen, ist doch egal, ob die Leute ernst nehmen, uns da ernst nehmen. Wichtiger ist, nehmen wir Gott ernst. Wenn er das in seinem Wort so verheißen hat, nehmen wir ihn darin ernst und sagen, ich glaube das, weil der Zuspruch ist, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was er vorher verheißen hat, das kann er und das will er auch umsetzen und das wird er am Ende auch umsetzen, auch wenn ich mich noch so dagegen sperre, also heilsgeschichtlich gesehen. Ich selber kann es natürlich für mein Leben verhindern, dass Gott in mir wirkt, wenn ich das nicht möchte. Kennen wir das oder haben wir festgefahrene Gedanken aufgrund von Erfahrungen oder Erziehung? Glauben wir Gott, glauben wir auch heute noch, dass bei Gott nichts unmöglich ist? Und hier überwältigt mich echt Marias Antwort. Die sagt in Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und daraufhin verließ der Engel sie. Wir beten so manchmal leichtfertig das Vaterunser rauf und runter. Und da heißt es, dein Wille geschehe. Ich für mich vergesse oft darin, dass der Wille Gottes vielleicht anders ist als mein eigener Wille. Dass der Wille Gottes meine eigenen Pläne durchkreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bin ich bereit dazu oder will ich das nicht? Dein Wille geschehe heißt nicht mein Wille, also ich gebe da über mein Leben, meine Situation, also meine eigenen Ambitionen, ich bin der Bestimmer, wahr, und Gott darf jetzt über die Situation, über mich der Bestimmer sein. Das ist dann übrigens auch ein klares Signal, ob jemand zu Gott hingewendetes Leben führt. Wir würden vielleicht so altbacken sagen, das ist ein Merkmal, ist jemand bekehrt, dass er eigentlich diesen Herrschaftswechsel vollzogen hat. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ, aber ich tue, was ich will und ich hoffe am Ende auf seine Gnade. Sondern Christsein bedeutet, dass ich sage, ja, ich habe Autorität abgegeben. Puh, glücklicherweise nicht an den Pastor, nicht an den Hauskreisleiter, nicht an sonst wer, sondern an Gott. Wir sind nicht Mittler in der Beziehung, weder die Gemeindeleitung noch der Pastor, sondern wir sind selber, stehen für uns, müssen in unsere Beziehung vor Gott gerade stehen und jeder so für sich. Und darin wollen wir, möchte ich Menschen ermutigen, klare Sache mit Jesus zu machen. Dein Wille geschehe. Ob sich Maria all den Konsequenzen bewusst war oder nicht, wahrscheinlich hatte sie auch ein Stück weit eine kindliche, naive Art. Also 14-, 15-jährige Mädchen, die können extrem stur sein und die können furchtbar naiv sein. Also manchmal auch jüngere, manchmal ältere, aber die schon auch sehr. Und wahrscheinlich hat Gott deswegen so eine junge Maria rausgesucht, weil die sind so naiv. Die sagen, ah ja, super, ich habe eine Begegnung. Und wir denken manchmal, da schicken wir unsere Kinder auf irgendwelche Missionseinsätze und dann fragen wir, wie willst du es bezahlen? Ah, das ist doch egal, das macht der Herr schon irgendwie. Und dann denken wir, du bist so naiv. Du bist so naiv. Aber genau diese Naivität, die ehrt Gott. Ist verrückt. Ich finde es verrückt. War sich Maria echt aller Konsequenzen bewusst? Hey, sie vertraute auf Gott und war bereit, ihm zu dienen. Wie halten wir es in unserem Alltag? Bin ich so ein Mensch, der bereit ist, sich ganz Gottes Willen zu unterstellen? Und ich merke schon, da reibt sich was. Ich träume so auch eigene Pläne. Das würde ich ja gern noch machen oder hier und da. Und an einer Passage sagt es auch einer der Bücher im Neuen Testament, da willst du planen hier und da und merkst doch gar nicht, dass im nächsten Moment könntest du schon gar nicht mehr leben. Wäre es nicht besser zu sagen, so Gott will und wir noch leben? Was hatte Paulus für Pläne, wo er noch alles hinreisen will, wie er es machen möchte? Und Gott hat seine Pläne durchkreuzt oder verzögert. Er wollte so gern nach Rom kommen und ist durch den ganzen mediterranen Raum gesegelt. Aber seine Pläne war sicher nicht, als Gefangener nach Rom zu kommen. Gott, da bin ich doch überhaupt nicht mehr wirksam, wenn ich nicht in die Synagogen gehen kann, wenn ich nicht vor Ort predigen kann. Und heute wissen wir, Paulus hat wie kein anderer das Evangelium geprägt und auch durch seine Briefe festgehalten. Er wirkte im Willen Gottes und nicht in seinem eigenen Willen, obwohl das wahrscheinlich manchmal oder ganz häufig nicht unbedingt attraktiv war. Wenn wir uns anschauen, was es bedeutet hat, Jesu Mutter zu sein, dann ist es echt auch wirklich krass, aufgrund von Verfolgung nach Ägypten fliehen zu müssen und dort als Flüchtling zu leben. Das hat sich damals sicher die Maria nicht ausgedacht, als sie sagte, ey Engel, ja klar, so soll's laufen. Ich mach's. Und auf einmal zu merken, hey Flüchtling. Und dann den 12-jährigen Sohn unter Schmerzen suchen und im Tempel zu finden mit der Aussage, was sucht ihr mich? Ich muss doch dort sein, wo meines Vaters ist. Ist doch ein, also ich würde mal sagen, da würde man doch eigentlich als Eltern, speziell als Mutter, doch diesem kleinen Rotz, der gleich mal einen hinten drauf und sagen, so redest du nicht mit mir, weil ich mir jetzt echt Sorgen gemacht habe. Und ich finde es total unerhört, dass du hier da so drei Käse hochmäßig, ey, Mutter, chill dein Arsch. So. Oder wenn denn so die 12-Jährigen anfangen, so, wenn man das falsche Auto hat oder so und dann bis als Kind, wenn man sie im Kindergarten verabschiedet hat, dann war das so mit, oh Mama, ich will gar nicht damit und so und dann mit Küsschen und Luftkuss und so. Probier das mal bei einem 12-Jährigen vor der Schule. Da ist nichts mehr mit. Hey, super, Mama. Kriege ich mein rosa Täschchen noch mit? Und das Peinlichste ist dann noch, wenn die Mama in die Klasse kommt mit der Lunchbox oder du hast die Hausaufgaben vergessen. Oh, da wäre mir drei Seiten Strafarbeit und einmal nachsitzen lieber, wenn die Mutter reinkommt. Versteht ihr, was da passiert? Das ist für eine Mama echt schwer. Ihr habt es vielleicht auch schon erlebt. Wer hat schon mal gesagt? Einmal wollte sie Jesus sehen und kam nicht durch, wegen der vielen Menschen. Und dann heißt es in Lukas 8, jemand sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und sie möchten dich sehen. Jesus erwiderte, alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach mir richten, sind meine Mutter und meine Brüder. Boah, das ist echt hart. Auf einmal kommt da scheinbar so eine Beliebigkeit. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass die meine Mutter ist. Wer meinen Willen tut, ist doch meine Mutter. Da musste als Mutter echt zurückstecken. Das kann echt wehtun. Und wenn man da nicht gefestigt wäre und im Glauben hätte auch das einen total aus der Umlaufbahn geworfen. Und auch Lukas 11, 27, und während er noch sprach, rief eine Frau in die Menge, Gott segne deine Mutter, die dich zur Welt gebracht und an ihren Brüsten nährte. Er aber erwiderte, ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Und wieder so ein Dämpfer gegen die Mutter. Ich glaube, uns Männer ist nicht bewusst, was Mütter auch, was für uns, sagen wir mal, wir wissen, es ist eigentlich normal und es ist ein Abnabelungsprozess, was es aber doch in der Mutter auslösen kann, eigentlich so dieses Freischwimmen der Kinder zu erleben. Und wenn ich das jetzt also gerade ganz aktuell auch mit meiner eigenen Mutter wahrnehme, dann muss ich sagen, ich bin echt dankbar für meine Mutter, als wir damals vor 11 Jahren gesagt haben, ziemlich genau im Mai vor 11 Jahren, für uns könnte es eine Veränderung geben und wir ziehen 400 Kilometer weg und dann zu merken, boah, das hat meine Mutter richtig was gekostet. Und ich bin total dankbar, dass bei dem, wo wir auch gesagt haben, wir empfinden da einen Ruf Gottes, das scheint auch ein Ruf von der Gemeinde zu sein, wir würden nach Babenhausen gehen, dass über die ganzen Jahre meine Mutter uns immer wieder ermutigt hat und gesagt hat, sie findet es so stark, dass wir hier sind und wir sollen echt das im Segen Gottes ergreifen, durch alle Höhen und Tiefen durch. Und erst neulich Als ich zu Besuch war und wieder gefahren bin, dann hat sie echt geweint. Und dann sagte sie, weißt du, David, ich vermisse dich so sehr und ich habe dich so lieb. Das hätte ich als 20er, ja, Mutter, ist gut. Und dann zu merken, nee, das ist, glaube ich, echt brutal. Das ist echt brutal. Gut, die hat ja noch 6 andere Kinder um die Ecke. Das ist dann nur eine Art Selbstschutz, dass ich merke, ich kann hier auch sein, tröste ich mich hinweg. Aber diese intime Beziehung zwischen Mutter und Kind, die darf so intim sein. Und du Mutter, der du vielleicht da echt extrem kämpfst und es manchmal so kippt, als dass da in dir Gedanken der Ablehnung oder des Abgelehntseins aufkommen, dir möchte ich echt zurufen, der Maria ging es genau gleich und sie hat den Sohn Gottes erzogen. Der Maria ging es, die weiß genau wovon, was du durchmachst. Das ist der nicht fremd, das ist der nicht weltfremd. Und für uns Kinder ist es die Entspannung, wenn sogar Jesus so reagiert. Ich kann nicht besser reagieren, einfach von meiner Natur her. Aber wenn wir dann gegenseitiges Verständnis haben, dann dürfen wir unsere Mütter umso mehr schätzen, dass dort, wo es auch manchmal einfach, wo sie nicht mehr die Geduld hat, wo es nicht alles so säuselnd schön ist wie in dem Film, dass die Mama ja immer da ist, sondern wo die Mama einfach mal nicht mehr da ist, weil sie keine Kraft mehr hat, dann umso mehr wertschätzen und sagen, hey, danke für deinen Job. So. Und dann noch der schlimmste Moment einer Mutter ist doch der, nämlich den eigenen Sohn sterben zu sehen und zu Grabe zu tragen. Das ist was, was wir immer wieder unseren Kindern sagen, worauf wir überhaupt keine Lust haben, wäre, wenn ihr vor uns sterben würdet. Maria hat das erlebt und sie hat das in der Massivität erlebt, wie es wahrscheinlich keiner erleben möchte. Ich habe neulich so einen komischen Film angeguckt, ging so um Mafia-Geschichten und dann hatte der eine von dem Mafia-Boss den Sohn ermordet aus Rachegelüsten und dann sagte der Vater dann zu dem Kerl, danke, dass du meinen Sohn hast nicht leiden lassen. Und ich dachte mir echt so skurril, was ist denn das für ein Film? Und gleichzeitig nur viel schlimmer wäre, wenn man echt dieses Leid auch nur so rausgekehrt erleben müsste, wie wir auch überliefert bekommen haben, wie Jesus gelitten hat, gepeinigt wurde und dann gedemütigt, vor allem bloß nackt am Kreuz hängend, entwürdigt und dann am Ende nicht einen schnellen Tod, sondern unter Erstickung und großen Schmerzen langsam das Leben ausbluten. Vorgestern habe ich eine Frau am Netto getroffen, die am Karfreitag hier unten die Passion mit angeguckt hat. Und der Film war geradeaus und die war weg. Und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, sie waren ja so schnell weg. Der Film war schon sehr intensiv. Und dann sagte sie, es war furchtbar. Es war nur furchtbar. Und ich habe danach im Bett gelegen, ich habe die Bilder in meinem Kopf gehabt. Und dann sagte sie, aber wissen Sie, was mir echt bewusst geworden ist? Was dieser Jesus für uns gelitten hat. Und das hat er für mich getan. Und ich guckte sie an und sagte, ja, genau. Und wenn sie das als Schatz mitnehmen, dann hat sich's gelohnt. Mütter sind besonders. Sie geben so viel her. Sie geben so viel her und so viel auf, um Kindern Platz zum Leben zu geben. Und sie sind immer bereit, Platz zu machen, dass sich das Kind gut entwickeln kann. Oft ohne Anspruch auf Dank leben sie selbstlos und hoffen nur das Beste für ihr Leben. Nicht selten haben Frauen nicht nur ihre Karriere oder die Berufsausbildung einfach aufgegeben, damit das Kind sich entfalten kann. Für mich sind Mütter Helden im Alltag. Und wenn du als Mutter auch mit einem gewissen Schmerz da bist, dann möchte ich dir nochmal zurufen, die Maria kennt deinen Schmerz. Die hat es auch durchgemacht. Und auch Jesus ist nicht herzlos gewesen in dem, was er gemacht und gesagt hat, sondern er hat, wie er es am Anfang gesagt hat, ich muss darin sein, wo meines Vaters ist. Und dann war auch so, Familie begreifen wir manchmal sehr eng, aber Familie ist so viel größer. Und jetzt kommt nämlich, und jetzt schwenke ich nochmal, vielleicht bist du gar keine leibliche Mutter, dann darfst du dich hier am Muttertag aber genauso wertgeschätzt fühlen, weil, was habe ich schon in Gesprächen gehört von Menschen, die gesagt haben, ja, wir konnten keine eigenen Kinder bekommen. Aber dann haben wir entschlossen, für uns ist die Gemeinde unsere Kinder. Für uns sind die Ranger unsere Kinder. Für mich sind Menschen, die ich über Jahre begleitet habe, meine Kinder. Und Paulus, der von sich aus, der nie leibliche Kinder erlebt hat, spricht so intim von Menschen wie Titus und Timotheus, wo er sagt, das sind meine Kinder. Ich rufe dir zu, du Frau, auch du Mann, der du vielleicht noch kein leiblicher Vater oder keine leibliche Mutter bist, sei eine geistliche Mutter. Der Auftrag ist da und die Prinzipien sind dieselben. Menschen aufs Leben vorzubereiten als Königskinder, aufs Leben vorzubereiten, um als Repräsentant des Allerhöchsten ihren Job zu tun. Und dazu sind wir gerufen. Und ich hoffe und ich bete, und ich bin jetzt am Ende der Zeit, dass wir in diesem Bewusstsein auch in unserer Gemeinde eine Kultur der Wertschätzung leben. Für jeden, der sich investiert in andere Menschen, ob in leibliche Kinder, in geistliche Kinder und im Wissen, also selbst bei der, wie heißt es so schön, bei der Heiligen Familie gab es echt Rückschläge und Dinge zu verkraften. Das wird auch bei uns so sein. Und wir werden vielleicht manche Träne weinen, von der wir wünschten, wir müssten sie nicht weinen, weil das Leben nicht so hart mit uns wäre. Aber das kann sein. Und dann hoffe ich und bete ich, dass der Glaube uns trägt. Der Glaube an Christus uns trägt, die Hoffnung auf den Gekreuzigten und dass durch den Tod des einen für uns alle Leben und Lebensqualität in Fülle ist. In Jesu Namen. Amen.